Lieben Geschwister, wir freuen uns heute Morgen hier zu sein und bringen auch viele liebe Grüße mit von den Geschwistern in Neuenstein. Ich habe uns heute Morgen einen Text ausgesucht aus dem Propheten Jesaja. Ihr dürft gerne mit mir aufschlagen, wenn ihr wollt. Aus dem 51. Kapitel möchte ich uns die ersten drei Verse vorlesen, denn Vers 3 ganz besonders werden wir uns auch heute ansehen, aber zwecks des Zusammenhangs lese ich alle drei Verse vor. Und bevor ich das tue, möchte ich euch ganz kurz auch eine Hinführung zum Text geben. Wir haben mit dem Propheten Jesaja jemand vor uns, der eine ganz große und wichtige Prophezeiung uns niedergeschrieben hat, und die besteht aus vielen unterschiedlichen Teilen. 66 Kapitel können wir darin finden, und da ist viel über die Geschichte Israels zu lesen, Gottes Gericht über das Land und über die Welt, aber auch Gottes Heilswerk, welches kommen wird durch den Erlöser, der im Propheten Jesaja ganz besonders auch angekündigt ist. Die Prophetie des Jesaja ist in der Zeit 740 bis 680 vor Christus geschrieben worden oder entstanden. Und er, der Jesaja, befand sich im Südreich, das ist nun das Königreich Juda, und lebte in der Zeit von dem König Usia und Jotam und Ahas und Hiskia. Und da merken wir schon, da haben wir also eine Zeit, die ist gar nicht so arg fremd unserer Zeit. Wir haben bei dem Usia jemand, der über lange, lange Jahre in Israel auch durch vielerlei Bautätigkeit und allerlei andere Arbeiten, die er verrichtet hat, Israel ganz neu wieder zu einem gewissen wirtschaftlichen Wohlstand geführt hat. Danach kam aber dann auch der König Ahas, der überaus gottlos war und das Volk auch letztendlich so verführt hat, dass das Haus Gottes geschlossen wurde und ganz viele schreckliche Dinge auch entstanden sind, bis hin zum König Hiskia, der dann wieder reformiert hat und versucht hat, so seinen Weg zu finden zurück zum Herrn und das Haus Gottes wieder auch geöffnet hat. Also eine Zeit eigentlich ganz ähnlich unserer Zeit. Wir haben in gewisser Weise noch ein gewisses Maß an wirtschaftlichem Wohlstand hier in Deutschland. Wir haben aber zugleich auch so etwas wie eine Abwendung oder eine Abkehr von dem lebendigen Gott und seinem Wort und seinen Gebote hin zu einem selbsterdachten, eigentlich Weg oder Philosophie, wo nun Gottes Wort auf den Kopf gestellt wird und der Mensch auf einmal sich selbst ganz neu erfindet. Das ist unsere Zeit, in der wir auch leben. Und im Volk Israel war es damals für alle, die den Herrn Jesus Christus liebten, so wie er sich zu dieser Zeit bis dahin geoffenbart hatte, eine Zeit, wo sie eben also ganz viel auch zu leiden hat, das so wie heute die Christen auch ganz viel zu leiden haben. Aber jetzt ruft der Herr sie und damit ruft er auch uns. Und jetzt wollen wir ihm mal zuhören, was er uns zu sagen hat. Also ich lese uns den Text vor aus Jesaja 51, die ersten drei Verse. Gottes Ruf an sein Volk: Hört auf mich, ihr, die ihr der Gerechtigkeit nachjagt, ihr, die ihr den Herrn sucht. Seht auf den Felsen, das ist jetzt ein Rückblick auf die Geschichte Israels, seht auf den Felsen, aus dem ihr gehauen, und auf den Brunnenschacht, aus dem ihr gegraben seid, seht auf Abraham, euren Vater, und auf Sarah, die euch geboren hat. Denn als Einzelnen habe ich ihn berufen und ihn gesegnet und gemehrt. Eine Erinnerung an Gottes Wirken in der Vergangenheit. Und nun kommt der Vers, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen. Und das ist der dritte Vers. Und da heißt es in folgender Weise: Denn der Herr tröstet Zion. Er tröstet alle ihre Trümmer und macht ihre Wüsten wie Eden. Das ist der Garten, in den Gott den Menschen hineingesetzt hat, Adam und Eva, und ihre Steppe wie den Garten des Herrn. Freude und Wonne, Danklied und Lobgesang wird darin gefunden werden. Ich bete am Anfang ganz kurz noch mit uns, bevor wir starten. Lieber Herr Jesus Christus, wir kommen zu dir und durch dich zu unserem himmlischen Vater. Unser himmlischer Vater, wir bitten dich, dass du uns heute, wenn wir dein Wort hören, leitest durch deinen Sohn und durch deinen Geist hinein in die Wahrheit und uns hilfst zu verstehen und zu erkennen, was du uns zu sagen hast. Wir danken dir, dass wir darauf auch vertrauen dürfen, dass eben dies dein Wunsch und auch deine Absicht ist, dass du dies tun möchtest, wo deine Gemeinde sich versammelt. So legen wir uns in deine Hände. Wir brauchen deine Hilfe zum Hören wie zum Reden. Wir können ohne deine Gnade, wie wir es gerade gesungen haben, doch gar nichts tun. So erbarm du dich über uns. Dies bitten wir im Namen deines Sohnes, des Herrn Jesus Christus. Amen.
Amen.
Ich möchte diesen Text, diesen dritten Vers, den wir gerade gelesen haben, überschreiben mit dem Titel Gottes wunderbare Veränderungen. Gottes wunderbare Veränderungen. Ich lese den dritten Vers nochmal vor, es ist ja ein ganz kurzer Satz nur. Denn der Herr tröstet Zion, er tröstet alle ihre Trümmer und macht ihre Wüsten wie Eden und ihre Steppe wie den Garten des Herrn. Freude und Wonne, Danklied und Lobgesang wird darin gefunden werden. Als der Jesaja diese Worte aufgeschrieben hat und sie nachher an das Volk weitergegeben hat, da aber wir die erste Zuhörerschaft, die dieses Wort Gottes gehört hat, und wo und wie nun genau dies stattgefunden hat, wissen wir nicht genau. Hat er im Haus des Herrn, hat er außerhalb des Hauses des Herrn in Jerusalem und in andere Orte diese Botschaft weitergegeben? Aber er hat sie weitergegeben. Er hat es nicht nur aufgeschrieben in Buchform, sondern er hat diese Botschaft auch weitergegeben. Denn das ist das, was Gott seine Propheten aufträgt. Er gibt ihnen ein Wort und mit diesem Wort sendet er sie an das Volk. So, also jetzt stellen wir uns das mal vor. Da befindet sich unser Jesaja in einer Ortschaft und jetzt kommen die Menschen, die ihn als Propheten erkennen, zu ihm hin und sie wollen nun wissen, was er ihnen zu sagen hat. Und nun verkündigt er ihnen Gottes Wort, so wie er es von Gott selber bekommen hat. Und unter anderem eben auch diesen einen Vers. Und er sagt, der Herr tröstet Zion, er tröstet alle ihre Trümmer und macht ihre Wüsten wie Eden und ihre Steppe wie den Garten des Herrn. Freude und Wonne, Danklied und Lobgesang wird darin gefunden werden. So, und da steht jetzt der Einzelne, so wie wir heute hier sitzen. Und zuallererst einmal hören wir diese Worte und dann hören wir von Trümmern. Und jeder, der dieses Wort damals gehört hat, dieses Wort Trümmer, der hat sich natürlich dann auch überlegt, ja, was also muss ich jetzt denn darunter verstehen? Manche fiel es schwer, das für sich in einen Bezug zu bringen zu ihrem eigenen Leben. Aber andere wiederum, die haben ganz einfach auch es anwenden können und haben gesagt, ja, ich muss nur in mein eigenes Herz hineinschauen und dann habe ich also die Situation, dass da ganz viel Unruhe ist und ein ganz großes Durcheinander. Ich merke, in meinem eigenen Herzen sind ganz viele Dinge nicht so ordentlich und so richtig gut zusammengefügt, dass ich nur glücklich sein kann, sondern ich habe ganz viele Trümmer da liegen. Das sind Sorgen, mit denen ich nicht klarkommen kann, weil ich eben sie gar nicht beantworten kann. Es sind Nöte da, die in meinem Leben und in dem Leben meiner Familie eben gegenwärtig sind, auf die ich keine Lösung habe. Und manches Mal ist es das eigene Versagen, was wir alle miteinander spüren. Wir wollen etwas tun und können es dann doch nicht so tun, wie wir es gerne getan hätten. Wir wollen lieber und anstattdessen sind wir vielleicht eher auch in der Lage oder in der Situation, dass wir feststellen, das ist gar nicht so leicht, Gott zu lieben und den Nächsten zu lieben wie sich selbst. Viel leichter ist es manchmal, den anderen entweder misszuverstehen oder ihn abzulehnen. Wir spüren die Trümmer in unserem eigenen Herzen, in unserer eigenen Familie und sogar in unserem Land, in dem wir leben, wie damals auch in Israel es der Fall war. Und das Interessante ist sogar hier noch in unserem Text, dass der Jesaja, weil er als Prophet auch in die Zukunft blickt, hier sogar von den Trümmern spricht, die noch kommen werden, wenn der Nebukadnezar, der babylonische König Israel, Jerusalem, auch angreifen würde und einnehmen würde, zerstören würde und der Tempel wird dann auch zerstört werden und es gibt viele Trümmer. Also, das ist das allererste, was wir hier feststellen. Gott spricht von Trümmern und meint die Trümmer in unserem eigenen Leben. Und zuallererst könnte ich jetzt auch für mich sagen, ach, das ist aber gar nicht schön, da möchte ich doch lieber eine Decke drüber auch decken und möchte das zudecken, damit es ja niemand sieht. Meine eigene Trümmer, meine eigene Schwierigkeiten, meine eigene Probleme. Darüber möchte ich nicht reden, darüber möchte ich nicht nachdenken oder die in meiner Familie oder wie auch immer. Das ist eigentlich etwas, was ich am liebsten vergessen wollte. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, müssen wir sagen, es ist eine gute Botschaft, dass Gott meine Trümmer sieht. Das ist hier so auch erklärt in unserem Text. Der Herr tröstet sie und er tröstet alle ihre Trümmer. Das kann er nur wenn er sie sieht. Er sieht jedes einzelne Trümmerstück in meinem eigenen Herzen. Also er sieht das, was mir wehtut. Er sieht das, wo es in meinem Leben nicht klappt. Er sieht all die Zweifel, die ich habe, all die ganze Kämpfe, die ich kämpfe, all die Ängste, die ich habe. Er sieht alles. Er sieht tief hinein in mein eigenes Herz. Und nimmt all diese Dinge wahr. Das wollen wir zuallererst mal feststellen. Er nimmt sie wahr, die Trümmer in meinem Herzen, in meiner Familie, auch in der Gemeinde nimmt er wahr, wo Dinge manchmal noch nicht so gut klappen. Und da gibt es ganz viele in unserer kleinen Gemeinde in Neustadt, bei euch hier in Worms. Das ist in jeder Gemeinde so. Und es ist, am Anfang wollen wir das feststellen, es ist was ganz Gutes, dass der Herr auf meine Trümmer blickt. Und dass er sie wahrnimmt und dass er sie wahrnimmt als etwas, wo er nicht sagt, also ich will wegschauen, ich will also mit dem ganzen Dreck gar nichts zu tun haben, mit den Trümmern, mit dem, was alles kaputt ist, sondern er will sich unserer Trümmer annehmen. So steht es hier beschrieben. Er möchte, so heißt es hier, diese Trümmer trösten. Das ist eine ganz komische Ausdrucksweise. Also so steht es hier beschrieben. Der Herr tröstet sie und er tröstet alle ihre Trümmer. So, da stand jetzt der Israelit, der mit seiner Familie vielleicht sich zu dem Jesaja begeben hat und diese Botschaft nun auch für sich selbst gehört hat. Und nun fragt er sich, und das fragt ihr euch vielleicht auch selbst, nun, wie kann das eigentlich geschehen, dass ich Trost bekomme? Wie ist es denn möglich, dass ich getröstet werde inmitten von meiner eigenen Trümmer? Wenn ich meine Trümmer sehe, dann gibt es doch im Grunde genommen nur die eine einzige Lösung, dass eben ich mit meiner ganzen Trümmer versinke, dass ich verzweifle, dass ich eigentlich dann auch aus lauter Verzweiflung eben gar keine Hoffnung mehr habe und Mut habe und weiter vorangehen möchte. Nun, hier steht es ganz klar, der Herr möchte diese Trümmer trösten. Und nun kann ich mich also entweder abwenden und kann sagen, also Gott ist so weit weg, der interessiert mich ja gar nicht, ich muss mit meinem Leben selber zurechtkommen und muss selber auch irgendwo hier mit meiner eigenen Kraft auch mich anstrengen, damit ich meine Probleme löse. Oder ich höre auf Gott. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wie ihr darüber denkt, aber das ist eine Frage, die sich euch auch stellt. Höre ich auf Gott? Glaube ich, dass er mich erschaffen hat? Glaube ich, dass er ein Interesse an meiner eigenen Trümmer hat? Möchte er wirklich etwas tun für mich und für meine Trümmer, für meine ganze Nöte, in denen ich mich befinde? Ich möchte euch einen Vers vorlesen, der auch vom Propheten Jesaja aufgeschrieben wurde, nur zwei Kapitel zuvor. Und da heißt es in Jesaja 49, Vers 13, jubelt ihr Himmel und frohlockt, du Erde, brecht in Jubel aus, ihr Berge, denn der Herr hat sein Volk getröstet. Erbarmt sich über seine Elenden. Aha. Gott will mich wirklich trösten. Und er tut es dadurch, dass er sich über mein Elend erbarmt. Ja, der Hörer, der das jetzt also hört, der sagt, also ich möchte jetzt aber ganz praktisch werden. Schau mal, ich habe entweder Schulden, also die ich bezahlen muss, oder ich habe also in meinem Herzen etwas, wo ich nicht klarkomme in einer Beziehung. Nicht, also ich möchte eine praktische Antwort haben. Ich möchte wissen, Herr, was tust du denn, um mich zu trösten? Und wie kann ich das denn ganz persönlich erfahren, diesen Trost? Das ist ja etwas, was also den Einzelnen bewegt. Nun, ich lade euch hier ein, mit mir noch ein paar Bücher in der Bibel weiter nach vorne zu gehen, zum Lukas-Evangelium, wo wir den Simon vor uns haben, der uns etwas über diese Art des Trostes, wie Gott tröstet, wie er seine Trümmer tröstet, erzählt. Und zwar im Lukas-Evangelium Kapitel 2, da heißt es einmal in diesem zweiten Kapitel, Vers 25 und 26. Und siehe, es war ein Mensch namens Simeon in Jerusalem, und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Da geht es also auch darum, jemand, der eben nun selber sagt für sich, ich brauche Trost, der hat begriffen, worin dieser Trost bestand, der Trost Israels, jetzt lesen wir es weiter, damit wir es auch besser noch verstehen können, was damit gemeint ist. Und der Heilige Geist war auf ihm und er hatte vom Heiligen Geist die Zusage empfangen, dass er den Tod nicht sehen werde, bevor er den Messias, den Gesalbten des Herrn gesehen habe. Den Christus. Das ist die Antwort, die die Bibel von der ersten Seite an gibt für Adam und Eva, als sie im Paradies Gott ungehorsam waren und in Sünde gefallen waren. Dort beginnt die Botschaft des Trostes. Es wird einer kommen, der nun auch dem Bösewicht, dem Widersacher den Kopf zertrete, wird der Schlange, dem Satan, und damit dich auch befreien kann und dir helfen kann und dich trösten kann. Das ist Gottes Antwort. Die Antwort Gottes, wenn ich frage, Herr, wie willst du mich trösten, besteht in, ich will dich trösten durch meinen Sohn, den Herrn Jesus Christus, den ich extra um deines Trostes willen gesandt habe, dass er dir beisteht und er dir hilft. Ich will noch aus dem Thessalonicher Brief und Vers lesen, wo das auch noch mal zum Ausdruck kommt, 2. Thessalonicher Brief, wie es um diesen Trost bestellt ist. Und da lesen wir das auch noch mal, 2. Thessalonicher 2, die Verse 16 und 17. Das lese ich euch gerade noch vor. Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus und unser Gott und Vater, der uns geliebt hat und uns einen ewigen Trost und eine gute Hoffnung gegeben hat durch Gnade. Er tröste eure Herzen und stärke euch in jedem guten Wort und Werk. Gottes Trost geschieht durch den Herrn Jesus Christus. Und das allererste und wichtigste, was ich zu verstehen habe, was eigentlich der Grund auch ist, warum ich trostbedürftig bin, und warum es alles so schwierig ist in diesem Leben, das ist eigentlich, dass ich begreife, es ist meine eigene Sünde. Es ist meine eigene Schuld, die alles so schwer macht. Ich weiß nicht, wo ihr normalerweise anfangt, wenn ihr so euch überlegt, wie kann alles besser werden. Es ist durchaus denkbar, dass der eine sagt, ja, wenn der nur besser wird, dann wird es für mich besser. Also, dann gehe ich also von mir weg und sage, die Schuld an dem ganzen Übel hat ein anderer. Ich habe sie gar nicht, die Schuld. Denn ich bin gut, der andere ist der Böse. Und alles wird gut oder alles würde besser, wenn der andere sich ändern würde. Manchmal kann man genau so denken. Gott denkt nicht so. Wenn er von uns spricht, von Menschen spricht, dann sagt er, jeder Einzelne, wir alle, du und ich, wir sind Menschen, die Gott nicht lieben können von sich aus, die Gott nicht folgen können, ihm gehorchen können, die eigentlich gar nicht dazu in der Lage sind und das, weil wir Sünder sind. Und das muss zuallererst geklärt werden. Das muss zuallererst verändert werden. Das muss zuallererst mal beseitigt werden. Dieser Trümmerstein unserer Sünde muss beseitigt werden. Und wenn wir ihn wirklich beseitigen wollen und wissen wollen, wie Gott ihn beseitigt hat, dann bleibt uns gar nichts anderes übrig, als dass wir uns vor das Kreuz auf Golgatha hinstellen, wo der Herr etwas getan hat, was im Kolosserbrief mal wunderschön beschrieben wird, und zwar auch im 1. Kapitel vom Kolosserbrief. Dort heißt es, dass dort am Kreuz auf Golgatha die Schuldschrift, die nun auch eben mir selber von Gott zugeschrieben wird, dass sie aus der Mitte genommen wird und eben auch dort zerrissen wird. Und zwar finden wir das im Kolosserbrief, jetzt muss ich mal schauen, dass ich das also kurz hier auch euch auf Kapitel 2, Vers 14, dort heißt es im Hinblick auf das Werk Jesu am Kreuz, und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht. Schuldschrift, ich habe Schulde bei Gott. Und Jesus Christus nimmt diese Schuld auf sich am Kreuz auf Golgatha. Und nun wird diese Schuldschrift ausgelöscht. Das ist der Weg, wie meine Schuldschrift ausgelöscht wird. Und das ist der Weg, wie ich getröstet werden kann, indem ich, dass ich zum Herrn Jesus Christus komme und ihm meine Sünde bekenne und erfahre darf, dass er mich von aller Untugend, von aller Sünde, von aller Schuld reinigen kann. Habt ihr das schon getan? ist dieser Trümmerstein, der größte und schwerste Trümmerstein, schon beseitigt worden? Habt ihr den Weg zu dem Heiland, zu dem Erlöser schon auch persönlich getan, dass ihr ihn angerufen habt und gesagt habt, Herr, ich bin der Schuldige, vergib du mir und meiner Sünde. Aber nicht nur, dass es so wäre, dass wir eben diese Trümmer wegräumen müssen, sondern manches Mal gibt es ja auch für den, der nun den Herrn Jesus Christus auch schon kennt, Trümmer in seinem eigenen Leben und Schwierigkeiten, mit denen er zu kämpfen hat, wo er gar keinen Ausweg sieht. Jetzt spreche ich zu denen, die den Herrn Jesus schon kennen und die für sich selbst sagen, ach, ich habe ja auch Erlösung und kenne ihn als mein Erretter, den Herrn Jesus Christus. Und doch ist mein Leben eines, wo ich ganz viele Trümmer auch wahrnehme. Und nun, wenn ihr diesen Text im Jesaja aufmerksam gelesen habt und zugehört habt, dann habt ihr gehört, dass Gott sich hier an das Volk wendet, an die, die ihm vertraut haben, auf sein Wort auch hören wollte. Sie spricht er an und er sagt ihnen, ich möchte auch deine Trümmer, ich möchte sie wirklich auch verändern. Ich möchte auch da Heilung, ich möchte Trost bringen für dich. Lesen wir es doch noch mal ganz kurz durch. Jesaja 51, Vers 3, denn der Herr tröstet Zion, er tröstet alle ihre Trümmer und macht ihre Wüsten wie Eden und ihre Steppe wie den Garten des Herrn. Freude und Wonne, Danklied und Lobgesang wird darin gefunden werden. Nun, Israel stand vor einer schwierigen Zeit und der Jesaja prophezeit in dieser Prophetie, in diesem Buch, dass das Volk in Gefangenschaft geführt werden würde und alles versinken würde. Nun sagt er aber dem Volk auch, ich werde diese Trümmer heilen. Das heißt, ihr werdet wieder zurückgeführt und ich werde euch aufbauen. Nun, in unserem eigenen Leben, in unserer eigenen Nachfolge sind genau solche Umstände auch immer wieder da. Wir spüren, dass wir eigentlich auf dem Weg mit dem Herrn, also gerne vorangehen wollte, dass wir eigentlich auch erleben würde gerne, dass da auch ein Wachstum vorhanden ist und ein Segen da ist und dass eben auch Frucht zu sehen ist. Aber wir sehen anstatt es oft nur die Trümmer und sind vielleicht aus dem Grund auch manchmal etwas desillusioniert oder auch müde oder verzagt. Und jetzt muss der Herr mit uns reden und muss sagen, ich sehe deine Trümmer, ich nehme sie wahr, ich nehme auch wahr, wie du darunter leidest und ich habe Antwort für all diese deine Trümmer. Ich habe einen Trost, den ich dir auch geben kann und der dein Herz dazu auch bringen kann, dass du dich wieder ganz neu freuen kannst, wenngleich vielleicht auch nicht immer die Umstände gleich total verändert werden. Darf ich euch das mal vorlesen im Psalm 43, Vers 4? Da steht etwas Wunderschönes über Gottes Fähigkeit, uns zu trösten und Freude und Wonne ganz neu in unser eigenes Herz zu bringen. Und das ist ein Vers, den man sich dick unterstreichen kann, wenn man nun in der Bibel liest. Und ich hoffe, ihr macht es auch, dass ihr für euch auch in der Bibel Dinge euch unterstreicht. Da heißt es im Psalm 43, Vers 4, ich komme zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist. Ich komme zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist. Stellt euch mal jetzt heute, wenn ihr so ein bisschen Fantasie habt, die ganze große Menge von Christen vor, die auf dieser Erde leben. Könnt ihr das? Könnt ihr euch vorstellen, wie vielleicht in Nordkorea Christen von Kim Jong-un also verfolgt worden sind und in den Lager jetzt schrecklich gefoltert werden, um ihres Glaubens willen. Könnt ihr euch das vorstellen? Wir wissen, dass das geschieht. Wir haben Berichte davon. Nun, wie ist das eigentlich für solche Christen? Gibt es für sie einen Trost? Ist es denn möglich, dass man in einer Situation, die so schrecklich ist, dass eigentlich nur als Folge des Herz dadurch zerstört werden kann, man in Depressionen versinkt, verzweifelt wird? Gibt es in solch einer Situation überhaupt noch Hoffnung? Ich glaube, niemand sitzt hier, der in so einer Situation sich befindet, der also in einem Gefängnis sich aufhält und vielleicht auch erleben muss, wie Angehörige vor seine eigenen Augen hingerichtet werden. Nur um ihres Glaubens willen. Wie vermag es denn möglich zu sein, für solche Kinder Gottes überhaupt Trost zu bekommen? Müssen wir nicht einfach sagen, also schaut mal, für euch gibt es eigentlich nur diesen Trost, die Ewigkeit, die Herrlichkeit, das ist ein ganz großer Trost, das ist gar keine Frage. Aber jetzt in der Gegenwart gibt es gar keinen Trost für euch. Ich hoffe, ihr lest gerne. Wenn ihr das tut, dann empfehle ich euch, die Bücher zu lesen, die Biografien zu lesen, wo Christen über ihre Zeit der Verfolgung auch berichtet. Der Prediger im Buchenwald ist ein schönes Buch, was berichtet, wie auch, wie heißt nochmal der Bruder, der
Paul Schneider.
Paul Schneider, ja, genau. Die Namen entfallen mir als, aber ist nicht schlimm. Ja, die erzähle, wie Gott ihn getröstet hat mit er im Gefängnis und er wurde im Gefängnis hingerichtet, mehr oder weniger. Sie haben ihn so sehr geschlagen, dass er aufgrund seiner Schläge dann auch verstorben ist. Sind das nicht Fragen, die wir manchmal uns stellen? Herr, ich folge dir, ich glaube dir, ich vertraue dir, aber meine Leide, in denen ich mich befinde, meine Familie sich befindet, sind so unerträglich, so unverständlich, dass ich sie eigentlich gar nicht akzeptieren kann und damit leben kann. Und muss der Herr uns vielleicht dann daran erinnern, und das möchte er heute Morgen tun, dass er in der Lage ist zu trösten und dass er selbst auch der Trost sein möchte. Jetzt stell dir mal vor, die Situation für den, der eben im Gefängnis sitzt und da ändert sich jetzt gar nichts daran, dass er jetzt also Freiheit haben könnte, seine Familie sehen könnte oder auch ein lebenswertes Leben hätte. Das alles bleibt gleich schlecht. Aber dennoch vermag der Herr, mitten in der Gefängniszelle für ihn ein Trost zu sein, dass er Freude und Wonne bekommen kann. Nicht, weil sich äußerlich etwas verändert, sondern weil er selber Gott als den Tröster in seinem Herzen erfahren darf, der ihn in einer Art und Weise trösten kann, wie das nur der lebendige Gott zu tun vermag. Er selber ist unsere Freude und Wonne. Also, wenn ich das jetzt praktisch anwende, dann möchte ich es mal so versuchen zu machen. Ich und genauso ihr oder ihr und genauso ich, man kann es auf beide Weise sagen, wir haben ganz oft Situationen, wo wir sagen, vielleicht nicht wortwörtlich, aber wir denken es, Herr, das ist nicht fair, wie du mit mir umgehst, wie du mein Leben gestaltest, wie meine Familie auch vielleicht auch gerade zu leiden hat. Und wenn wir das sagen, ist es dann etwas, wo wir auch bereit sind, zu hören auf den Herrn und zu sagen, schau mal, ich möchte für dich selbst der Trost sein. Wenn du auf mich blickst und mit mir lebst, kannst du genügend Freude und Wonne in deinem Herzen bekommen, dass du unter ganz schwierige Umstände leben kannst. Stellt euch mal die Christen vor, die körperlich behindert sind. Gibt es eine Menge davon, die nicht richtig gehen können. Ich habe einen Freund, der blind geworden ist, während er lebte. Das heißt also, er wurde nicht blind geboren, sondern mit 20 bekam er die Diagnose circa, dass er bald blind werden würde wegen einer Augenkrankheit. Ist ganz schwierig, damit umzugehen. Er hat mittlerweile Krebs bekommen. Seine Frau, mit der er verheiratet ist, hat auch Krebs bekommen. Nun sind sie im Alter, wo sie langsam in die Rente gehe und sich eigentlich gefreut hätte, ganz viele Dinge zu tun und noch rüstig zu sein, voranzugehen. Aber es ist unmöglich, denn sie haben beide körperlich ganz arg zu kämpfen. Wie kann man damit leben? Man kann nicht einfach sagen, ach, jetzt mache ich, gehe ins Fitnesszentrum und dann also mache ich ein paar gute Übungen, dann wird es wieder alles besser. Und sie kann sich gar nicht mehr richtig bücken, weil sie eben Stoma hat und von daher auch gar nicht mehr in der Lage ist, ganz viele Dinge zu tun. Sie müssen lernen, wie alle es lernen müssen, auch die weniger Leid haben, zuallererst in dem Herrn Jesus Christus ihren Trost zu finden, Freude und Wonne von ihm zu erhalten. Nun darf ich es kurz über die, also auf die Gemeinde übertragen. In der Gemeinde ist es manchmal auch so, dass die Umstände besser oder schlechter sind. Wir können ja die tollsten Vorsätze haben, erleben aber auch immer wieder, dass eben doch das ein oder andere auch schief geht und Dinge sich entwickeln, wie wir gar nicht gedacht haben, dass sie sich entwickeln. Und jetzt muss ich mir überlegen, wie kann ich überhaupt als Gemeinde Trost haben? Also wie funktioniert es zum Beispiel, wenn eine Gemeinde klein ist? Mir wünscht sich, dass es viel mehr sind, aber es sind eben wenige. Wie kann ich mich trösten? Wie kann ein Gottesdienst, eine Bibelstunde, eine Gebetsstunde verlaufe, dass trotzdem die Einzelnen sich freuen und dankbar sein können? Nun, es ist möglich dadurch, dass wir auf den Herrn blicken und was er für uns geworden ist und was er für uns tut. Er ist unsere Freude und unsere Wonne. Brauchen wir mehr? Wenn zwei oder drei im Namen des Herrn zusammenkommen, ist er mitten unter ihnen. Es kann die schönste Gemeinschaft auf der Erde sein, die nicht schöner denkbar ist, wenn Christus in der Mitte seiner Kinder wohnt und lebt und sich offenbart. Was brauchen wir mehr? Also, es ist Trost. Aber nicht nur in dem Sinn, dass wir uns an ihm trösten, sondern er will wirklich auch wirken. Er möchte aus einer Wüste einen Garten Eden machen. Das lesen wir hier in unserem eigenen Text. Ich darf es euch nochmal vorlesen. Meine Zeit ist begrenzt, aber ich werde versuchen, noch ganz kurz hier auch ein klein wenig mit euch über das eine oder andere zu nachzudenken. In unserem Text heißt es, der Herr tröstet Zion, er tröstet alle ihre Trümmer und es steht da, was er tut. Er macht ihre Wüsten wie Eden und ihre Steppe wie den Garten des Herrn. Also Gott verändert etwas, er verändert Herzen, er verändert Umstände, er verändert ganze Länder und Völker. Das ist in der Reformationszeit ganz besonders geschehen. Vorher Wüste, Trümmer und dann auf einmal Garten Eden, das steht für herrliche Fruchtbäume, ganz viel Wasser, vier mächtige Ströme, die da auch zu finden sind und eine ganz große Menge an Edelsteinen, Gold und Silber, Reichtum, Herrlichkeit, das alles ist dort vorzufinden. Das ist der Garten Eden. Und damit erklärt der Herr für sein Volk, ich vermag, wo vorher der Tod herrschte, wo nur Trümmer waren und Wüste war, ich kann es lebendig machen. Also ich will es versuchen, ein Beispiel zu übertragen. Vielleicht kennt ihr die Situation der Familie, die Kinder sind noch klein und jetzt also Vater und Mutter ringen darum auch, zum einen fertig zu werden mit den vielen Aufgaben. Aber zum anderen wünschen sie sich auch von ganzem Herzen, ihre Kinder es vorleben zu können, dass sie zu Jesus gehören. Und das ist eine schöne Sache, ist eine lebendige Sache. Und jetzt stellen sie fest, es ist gar nicht so einfach. Ja, es ist wirklich nicht einfach. Und dahin bringt uns der Herr immer wieder, dass wir das verstehen, dass wir ohne ihn nicht leben können. Ohne ihn keine Lebendigkeit möglich ist. Aber er vermag es zu schenken. Er vermag es euch zu schenken. Er vermag es dem Einzelnen, Single zu schenken, der für sich sagt, ich bin allein, ich bin einsam, ich wünschte mir, ich hätte dies und jenes, aber es ist nicht da. Er kann es dir geben, dass auf einmal es wieder lebendig wird. Und nicht nur, dass es lebendig wird, sondern dass auch dann ganz viel Dinge sich auftun, wo du siehst, mein Leben ist eines, was sich lohnt. Mein Leben ist eines, wo ich auch selber fruchtbar sein darf. Mein Leben ist eines, wo ich von der Frucht Gottes auch ganz reichlich gesättigt werde und auch dankbar werden kann. Traut ihr es dem Herrn Jesus Christus zu, dass er in der Lage ist, es euch zu schenken, aus eurer Wüste, aus euren Trümmern das zu vollbringen? Traue ich es ihm zu? Gehe ich mit meinen Trümmern zu ihm und sage ihm, Herr Jesus, nun bitte ich dich, dass du einen Garten Eden aus meiner Trümmer machst, dass du Leben wirkst in meinem eigenen Herzen, ganz neu mich belebst, dass du meine stille Zeit lebendig sein lässt, mein Gebetsleben, mein Familienleben, die Gemeinschaft mit meiner Frau, mit meinem Mann, mit meinen Kindern, dass du in meiner Arbeitswelt wirkst, dass ich dort auch wirklich gut zurechtkommen kann, bis hin eben auch zur Gemeinde. Darf ich noch ein Beispiel im Blick auf die Gemeinde bringen? In der Gemeinde ist es ganz oft so, dass es höher und tiefer gibt. Manche, sagen wir mal, Gebetsstunde kann ganz lebendig sein und eine andere Gebetsstunde kann dann vielleicht auch ganz arg leblos sein. Und es ist für alle, die Gemeinde Jesu lieben und mit Verantwortung tragen, ist das etwas, wo sie ganz oft darunter leiden, wo sie sagen, ach, ich wünschte mir, wir könnten unsere Bibelstunde lebendiger gestalten, unsere Gottesdienste, unsere Gebetsstunde, unsere Gemeinschaft insgemein. Es ist zu spüren, dass eine Art Trägheit Einzug gehalten hat, eine Art Leblosigkeit, dass wir uns einander gewöhnt haben, dass wir eigentlich uns nicht mehr freuen, miteinander zusammenzukommen und auch Gemeinschaft zu haben. Das ist unser Leben, das sind unsere Erfahrungen. Das ist, was wir persönlich auch mitmachen. Und jetzt komme ich zum Herrn und sage, Herr, bei dir ist die Antwort. Du machst aus Trümmern einen Garten Eden. Und ich möchte dir vertrauen. Gemeindearbeit ist eigentlich nicht, dass wir aus der Kraft und Fülle unserer Gaben nun dieses Werk auch im Leben erhalten könnte. Gemeindearbeit ist die Erkenntnis, dass da einer unser Fundament und unser Haupt ist, der seine Kinder am Leben erhält. Und dieser eine ist Jesus Christus, das Fundament der Gemeinde und das Haupt der Gemeinde. Und er hält seine Gemeinde am Leben. Er belebt sie neu, er gibt ihr neue Anliegen und er schenkt es ihr, dass sie ganz neu mit Freude vorangehen kann. Und daran werden wir erinnert in den Zeiten, wo es manchmal auch in unserer Gemeinschaft eher ein bisschen träge ist oder auch schwieriger geworden ist. Daran werden wir erinnert, dann zu ihm zu kommen und auch ihn aufzusuchen und zu sagen, Herr, belebe du uns. Lass du doch diese Trümmer weichen und bring du dein Friede und dein Segen mit hinein in unsere Gemeinschaft. Und dann steht hier eben am Schluss, Freude und Wonne, Danklied und Lobgesang werde nun gefunden werden. Es ist das Ergebnis des Werkes, was der Herr aber auch tut, wenn er auch all dies verändert. Ihr geht jetzt in eine neue Woche. Und nun habt ihr für euch eben auch in eurem eigenen Herzen die Lebensumstände, die vielleicht auch da sind. Und der eine oder der andere sagt vielleicht, also ich kann mir das ganz schlecht nur vorstellen, dass es in meinem Leben sich das so ganz radikal verändern kann. Ich kann das nur ganz schlecht wirklich auch ergreife. Ich bin da ganz schwach darin. Das ist nicht schlimm. Das ist nicht das Entscheidende. Entscheidend ist, ob wir vertrauen, dass der Herr unsere Herzen ganz neu mit Freude und mit Wonne erfüllen kann. Wenn ihr morgen aufwacht, dann ist es unter Umständen so, dass ihr also sagt, wie kann ich jetzt am besten mit dem fertig werden? Und ich will noch am Schluss einen Vers lesen, da steht es im Jeremia, schön beschrieben, Jeremia 15, Vers 16. Und dann kommen wir auch langsam zum Ende. Jeremia 15, Vers 16 steht Folgendes. Als ich deine Worte fand, da verschlang ich sie. Deine Worte sind mir zur Freude und Wonne meines Herzens geworden. Der Herr möchte seine Freude und seine Wonne in unser eigenes Leben hineinbringen. Und diese Bibel, die wir auch besitzen, ist dabei ein ganz wichtiger Bestandteil, wie er das tut. Er tut es durch sein Wort. Und wir lesen es. Und es ist ein Wirken des Heiligen Geistes an unserem eigenen Herzen, dass er uns das Wort Gottes verständlich macht und dass er uns verändert und dass er Freude und Wonne in unser eigenes Herz hineinbringt. Und das möchte der Herr tun. Ihr dürft ihn hierin prüfen. Die Bibelverse, alle, die Gott uns gegeben hat, können geprüft werden. Wir können sie im Herrn hinlegen und können sagen, Herr, lass mich erkennen und erfahren in meinem eigenen Leben, dass das, was da stimmt, was da steht, dass das wirklich stimmt. Bring du diese Freude und die Wonne durch dein Wort in mein eigenes Herz hinein, sodass ich gut in die neue Woche starten kann. Dass ich auch Hoffnung haben kann. Nun, diese Verse, die ich heute Morgen euch hier gelesen habe, sind die Grundlage für unsere Hoffnung. Der Jesaja könnte es in einem Satz so sagen, wisst ihr, es kommt ein Erlöser, auf den dürft ihr vertrauen, der wird euch trösten und der vermag, eure ganze Lebensumstände zu verändern. Er ist derjenige, der eure Sünde euch vergeben kann und euch erneuern kann und euer Leben umgestalten kann. Vertraut ihm, hofft auf ihn. Es gibt keinen Grund, den Kopf hängen zu lassen. Es gibt zwar viele Gründe, die wir in unserem Leben spüren, die uns manchmal nach unten ziehen, aber solange Jesus lebt, ist immer Hoffnung da. Und weil er ewig lebt, weil er der Sohn Gottes ist, aus diesem Grund ist unsere Hoffnung auch eine ewige Hoffnung, eine lebendige Hoffnung. Der Petrus hat in seinem Brief gesagt, dass wir wiedergeboren sind zu einer lebendigen Hoffnung. Nun, das ist etwas, was wir in Anspruch nehmen dürfen durch den Herrn Jesus Christus. Aber dazu brauchen wir natürlich auch die Wiedergeburt. Für alle, die noch nicht wiedergeboren sind. Und für die, die wiedergeboren sind, die dürfen sich daran freuen und sollen darauf hoffen, dass der Herr in der Lage ist, sie genau dahin zu bringen. So, meine Predigt ist zum Ende gekommen. Und nun folgt die Praxis. Das heißt, ihr steht auf und ihr geht hinaus. Und ihr sollt nun für euch einfach sagen, Herr, ich möchte dir vertrauen. Alle Trümmer bringe ich dir und hoffe darauf, dass du etwas Wunderbares daraus machst und mich wunderbar verändern kannst. Amen. Ich möchte am Schluss noch mit uns gemeinsam beten und still werden. O Herr, wir sind oft so Trümmerlandschaften, Wüste. In unserem eigenen Herz sieht es manches Mal sehr wüst aus. Aber auch in unserer Familie können viele, viele Trümmer sein, in der Gemeinde, ja, in dieser Welt. Und wir wollen dir das hinlegen. Wir wissen gar nicht, wie genau wir auch mit allem umgehen sollen. Wir bitten dich, dass du uns weiter hilfst und uns unterweist und uns lehrst, dass wir vorangehen im Vertrauen auf deine Erlösung, auf dein Wirken, auf dein Heil. Ja, lass du es lebendig in unserem Herzen werden und lass du, o Herr, es so sein, dass wir deinen Segen erfahren und dahin geführt werden, Dank und Lobpreis dir zu bringen und dadurch auch ein Segen für andere sein können. Amen. 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 Amen.